Tbilisi heißt eigentlich warm und Tbilisi heißt sowas wie ein warmer Ort oder Stadt der Wärme. Das ist auch auf die Schwefelbäder hier zurückzuführen. Es ist ein Traum, du siehst halt in der Ferne schneebedeckte Gipfel. Du selbst bist auch auf 2500 Metern Höhe. Man kann dort paragliden, Winter wie Sommer. Es ist eine super elektrisierende Stadt. Also wie gerade schon erwähnt, am Wochenende haben die Clubs offen und es ist Party, es ist immer was los.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Alle 14 Tage spreche ich hier mit spannenden Menschen, die eine ganz besondere Verbindung zu einem Reiseziel haben. Das können Einheimische sein, Landeskennerinnen und Landeskenner oder, wie unser heutiger Gast, Auswanderer. Gemeinsam mit Ihnen allen nehmen wir euch in dieser Show mit auf eine Reise durch faszinierende Orte dieser Welt. Ich bin Erik Lorenz, vielleicht kennt ihr mich auch schon als Host des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. In dieser Folge geht es nach Georgien. Wir erkunden Tiflis, die neue Heimat unseres heutigen Gastes, beziehungsweise auch Tbilisi, wie es die Einheimischen nennen, und wir begeben uns auf eine Rundreise im Kopf durch ein Land voller Vielfalt und Herzlichkeit. Es geht um dampfende Schwefelbäder, pulsierendes Stadtleben, mediterranes Klima und gleichzeitig aber auch schneebedeckte Berge gleich hinter der Stadtgrenze. Es geht um ein Land, das durch seine Gastfreundschaft, seine Küche und auch seine wilde Natur immer mehr Reisende anzieht. Und wie erwähnt, wir sprechen heute mit jemandem, der gerade selbst dort lebt, nämlich Samuel Hede. Als Reporter, Filmemacher und Abenteurer hat er bereits aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Teilen der Welt berichtet, aber Georgien hat nun in den letzten Jahren sein Herz erobert. Zuletzt haben wir hier bei den Edelweiss Travel Tales mit ihm über Jamaika gesprochen. Vielleicht hört ihr in diese Folge auch nochmal rein, war ein ganz tolles Gespräch. Ja, und nun berichtet er also über sein neues Zuhause. Wir sprechen über das Leben in dieser spannenden Stadt in Tiflis und in diesem Land insgesamt. Wir sprechen über die besten Erlebnisse in der Natur, über kulinarische Highlights und natürlich auch darüber, warum Georgien für viele mittlerweile ein echter Geheimtipp ist. Hi Samuel, herzlich willkommen zurück bei den Edelweiss Travel Tales. Hi.
Hi Erik, schön, dass ich wieder dabei sein darf und heute über Georgien sprechen darf.
Samuel, wo genau befinden wir uns hier gerade? Was hören wir?
Das ist der Deserter Bazaar, der Markt in Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens, in der Nähe vom Station Square, dem Hauptbahnhof hier in Tbilisi.
Ja.
Und dort herrscht buntes Treiben, kannst dort Gewürze kaufen, alles mögliche an Gemüse bekommen zum günstigen Preis. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich in der Stadt orientiert habe, weil ich jetzt mittlerweile auch seit 1,5 Jahren wohne. Aber das ist mittlerweile so mein Go-To-Place, wenn ich meinen Kühlschrank auffüllen möchte.
Sehr schön. Du hast uns die Aufnahme ja höchstpersönlich aufgezeichnet und mitgebracht und bist also selbst, sagst du, regelmäßig genau dort auch unterwegs auf diesem Markt.
Genau, es hat ein bisschen gedauert, bis ich den für mich so entdeckt habe, durch Freunde, Bekannte, die ich dann hier kennengelernt habe. Anfangs bin ich immer zum Mall gegangen, habe viel zu überteuert im Supermarkt eingekauft.
Fühlt sich so ein bisschen kontrollierbarer wahrscheinlich an, ne? Da kann man das Produkt einfach aus dem Regal nehmen, muss nicht großartig interagieren, ganz gesittet, ganz in Ruhe. Wie du sagst, Markt ist so ein bisschen bunteres, regeres Treiben. Da braucht man dann schon vielleicht eine gewisse, naja, Eingeübtheit.
Ja, eine gewisse Vertrautheit im Einkaufen ist auf jeden Fall durch den Supermarkt da gewesen und sich dann aber mehr wie ein Einheimischer zu bewegen, das braucht einfach ein paar Monate Zeit in der Stadt.
Und ein Markt, klar, ist natürlich einfach auch viel, viel schöner als so ein Supermarkt. Also lohnt sich allemal, sich dann da auch irgendwann zu trauen. Das heißt also, ne, die Bauern und Bäuerinnen, die bringen ihre Waren in die Stadt, verkaufen das. Es findet ein gewisser Austausch ja auch statt über das Geld hinaus hoffentlich. Dazu vielleicht mal direkt die Nebenfrage. Landwirtschaft, landwirtschaftliche Produktion, welche Rolle spielt die in Georgien?
Ja, eine sehr große, weil wie du meinst, wie du gerade schon gesagt hast, die Bauer, die Leute aus dem Land, die kommen in die Stadt und bauen dann für ein paar Stunden tagsüber einfach ihre Läden auf, wo sie dann Produkte verkaufen wie Käse, Äpfel, Walnüsse, alles, was sie anbauen, eingelegte Gurken, Wein und das bauen sie dann nach ein paar Stunden wieder ab und gehen ihres Weges und vielleicht sieht man dann dieselbe Verkäuferin eine Woche später wieder an derselben Stelle. Also es kommt natürlich aus den umliegenden Orten alles hier in der Stadt zusammen und dann kann man sich dort gut eindecken mit den Produkten.
Wie weit ist dieser Markt von der Altstadt entfernt?
Ich muss gerade überlegen, es sind 3 Stationen vom Liberty Square aus, wo ich, wo die Altstadt sich befindet, in der Gegend wohne ich. Und Station Square, das ist die einzige Station, wo sich 2 Linien der Tbilisser Metro treffen.
Ja.
Und das sind 3 Stationen, also ich würde es mal so schätzen, 15 Minuten mit der Metro.
Schön, da würde ich mich nämlich direkt hier zum Einstieg auch kurz schon mal mit dir hinbegeben wollen. Also in die Gassen der Altstadt und dort stellen wir uns jetzt einmal vor, dort steht ein Klavier und ein alter Mann spielt darauf seine Lieder. Diese Aufnahme, die hat uns unser Edelweiß-Kollege Michele aus Tiflis mitgebracht. Witzigerweise reist Michele gerade, während wir sprechen, selbst durch Georgien. Und er war netterweise auch schon ganz fleißig für die Edelweiß-Travel-Tales und hat das eine oder andere für uns aufgezeichnet. Wie würdest du denn diese Altstadt von Tiflis beschreiben?
Das erinnert mich gerade an ein Café, in dem ich mal saß, wo auch ein Klavier stand und sich dann einfach jemand drangesetzt hat und plötzlich alle sich umgedreht haben in Richtung des Klaviers und erstaunt waren darüber, wie schön diese Person spielen konnte.
Ja.
Also auf jeden Fall immer wieder für Überraschungen gut. Die Gassen hier, man kann häufig dieselben Orte langlaufen und sieht sie immer wieder von einem anderen Blickwinkel. Ich kann dir vielleicht kurz beschreiben, was ich sehe, weil ich mich gerade in der Altstadt befinde und sie genau vor meinen Augen habe.
Guter Punkt, es sei nämlich gesagt, also Michele reist ja nun gerade durch Georgien, ich habe es erwähnt, aber das Besondere bei dir ist ja, du lebst in Georgien, du hast deinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegt, du hast es in einem Nebensatz auch schon angesprochen, du bist seit 1,5 Jahren dort und genau, deswegen interessiert mich in der Tat, also wo bist du gerade in Georgien und was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust?
Genau, ich befinde mich gerade in der besagten Altstadt, von der du gesprochen hast.
Ja.
Ich sehe einen Kastanienbaum hier im Innenhof. Ich sehe 4 hochgewachsene Zypressen. Die eine davon höher als das Haus, in dem ich mich gerade befinde. Und dabei bin ich im 4. Stock, also eine wirklich sehr hohe Zypresse. Ich gucke auf Hausdächer, zum Teil aus Stahlblech, zum Teil aber auch aus Dachziegeln. Manche Dächer davon haben Löcher. Alles sehr rustikal, mit verschiedenen Baumaterialien gebaut. Du hast hier Hauswände aus Holz, aber auch aus freien Ziegelstein. Also das macht für mich auch diesen Charme der Altstadt hier aus. Teilweise sind die Häuser so brüchig, dass sie gestützt werden müssen mit Stützpfeilern, weil man Angst hat, dass sie einstürzen könnten. Ich sehe eine bunte Wäscheleine, die sich zwischen 2 Holzbalkonen spannt. Die Holzbalkone sind mit Ornamenten verziert und
ich kann auch bezeugen, du beschreibst wirklich, was du siehst. Du lehnst dich gerade die ganze Zeit ganz emsig nach links und rechts und biegst den Hals zur Seite und versuchst dann noch möglichst viel zu erspähen für uns. Ja, mach mal weiter.
Ja, ich habe auch mal überlegt, wie wahnsinnig das eigentlich ist, was man von hier aus alles sehen kann. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch viel weitermachen. Ich sage jetzt nochmal die spannendsten Sachen, die ich genau vor mir habe. Das ist einmal der Tatzminder Berg. Tatzminder heißt Heiliger Berg.
Mhm.
Darauf befindet sich ein Hochplateau. Das ist ungefähr 700 Meter, die der Berg hoch ist. Und auf diesem Plateau ist ein Fernsehturm aus den 1970er Jahren. Der ist 270 Meter hoch. Den siehst du von Tbilisi aus verschiedensten Winkeln der Stadt. Auf diesem Berg führen 2 Gondeln, eine Art Bergbahn, die es schon länger gibt, von eine neue Seilbahn mit Gondeln. Ja, auf diesem Tatzminder Berg ist ein Vergnügungspark aus Sowjetzeiten, der ist 100 Jahre alt und war zu Sowjetzeiten einer der meistbesuchtesten Vergnügungsparks der ganzen UdSSR.
Mhm.
Und der ist heute immer noch in Betrieb. Also man kann da hochgehen, Autoscooter fahren, Freefall Tower, Riesenrad,
cool,
alles Mögliche.
Ja.
Ja, immer noch ein beliebtes Ausflugsziel. Auf halber Strecke auf diesem Berg ist eine kleine Kirche mit Pantheon. Da sind berühmte Persönlichkeiten aus Georgien begraben. Zum Beispiel Chavchavadze, ein bekannter georgischer Schriftsteller. Es gibt, glaube ich, kaum eine Stadt in Georgien ohne Staffschewarze Straße. Mhm. Und sein Grab ist genau dort hinten, wo ich gerade hinschaue. Ja, es ist unglaublich, was man eigentlich alles aus dieser Perspektive hier sehen kann.
Ich bin wirklich jetzt schon beeindruckt. Also ich habe das Gefühl, ich kriege hier gerade schon eine Stadtführung, ohne überhaupt dein Apartment zu verlassen.
Genau, deswegen, ich glaube, wir könnten jetzt eine halbe Stunde Podcast einfach nur über diesen Ausblick hier sprechen. Und das war jetzt nur die eine Seite des Hauses. Auf der anderen Seite guckt man auf die Mutter Georgiens, Mother of Georgia. Mhm. Die hat in der einen Hand einen Kelch für die Freunde, mit Wein gefüllt vermutlich, und in der anderen ein Schwert für die Feinde. Die Statue wurde in den 1950ern gebaut als Jubiläumsmonument. Die Stadt wurde, ich glaube, 458 gegründet und die Statue dann zum 1500-jährigen Jubiläum 1958 erbaut. Und die siehst du auch aus allen Blickwinkeln und es ist ein super schöner Spaziergang, da hochzugehen und auf die Stadt zu schauen, von der Mutter Georgiens runter. Ja, wenn ich jetzt dann aufs Dach gehen würde, würde ich etwas nennen, was man auch James Bond Villa nennt oder den Glaskasten. Aha. Das ist das Anwesen von Bizina Ivanishvili, ein Oligarch, der seine Milliarden in Russland gemacht hat in den 90ern und dann wieder nach Georgien gekommen ist, um sich mit seinem Geld auch politisch einzumischen. Er hat die Partei Georgischer Traum gegründet und dieses Anwesen von ihm ist so verrückt, weil es wurde Anfang der 2000er gebaut und es sieht wirklich aus wie so eine Bösewicht-Villa aus James Bond mit Helikopterlandeplatz obendrauf. Und ich habe auch gehört, es soll ein Haifischbecken darin geben, als auch eine Kunstsammlung mit Kunst im Wert von über 1 Milliarde Euro mit Werken von Picasso. Und ich glaube, ein kleinen Zoo mit exotischen Tieren, habe ich mir sagen lassen, soll es da auch geben. Also das in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Oh, so extravagant, wie es überhaupt nur geht. Man weiß da nicht, was ist nun Legende und was ist Wahrheit, aber ich schaue mir zumindest gerade auch online ein paar Bilder an von dieser Villa. Ja, also James Bond Villa ist ein passender Begriff jedenfalls.
Ja, sehr bescheiden auf jeden Fall
von ihm. Sehr bescheidener Herr, der da lebt.
Und ja, das sind so einige der Highlights, die man von hier aus sehen kann. Mitten in der Altstadt.
Aus deiner Altstadtwohnung heraus. Und selbst bei dir im Hintergrund deutet sich das schon an. Also ich sehe bei dir Decken aus altem Holz, so ein Kronleuchter hängt herab. Also auch du wohnst in einem Gebäude, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Genau, hier mit Feuerstelle drin. Und ich liebe auch diese freiliegenden Ziegeln. Mhm. Das hat alles so einen rustikalen Charme, außen wie innen. Also so, sowohl vom Interieur als auch von dem Ausblick.
Schön. Was hat dich denn dazu bewogen, dorthin zu ziehen vor ein paar Jahren, vor anderthalb Jahren?
Ja, ich war jetzt um diese Zeit vor 2 Jahren noch nicht einmal in Georgien.
Aha. Also keine lebenslange Liebe zu diesem Land, sondern dann eher kurzfristig gewachsen.
Aber eine Schockverliebtheit. Also Aha. Ich war vor 1,5 Jahren, also ich wohne seit 1,5 Jahren hier.
Ja.
Und bevor ich hierher ausgewandert bin, war ich auch erst einmal da. Also ich bin schon auch mit dem Blick, wo könntest du als nächstes hingehen, weil schon der Wunsch da war, mich nach einer neuen Umgebung umzuschauen, in der ich mich sowohl wohlfühle, als auch eine Gegend, die mich interessiert, in der ich auch journalistisch als Filmemacher arbeiten kann. Und da war der Kaukasus eine Region, die ich im Betracht gezogen habe, wo ich mir aber nicht sicher war, wie ist es. Also klar, es ist politisch, gesellschaftlich extrem spannend, aber fühlt man sich dort auch wohl in der Gesellschaft und kann man sich dort auch für länger vorstellen? Mit dieser Frage bin ich dann zum ersten Mal hier hingereist und genau, wie gerade schon gesagt, war dann schockverliebt und habe gedacht, das ist es. Jetzt lasse ich mich hier erstmal für ein paar Jahre nieder, jetzt nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit ist das genau die Mischung aus, man kann hier gut leben und es ist abenteuerlich, als auch super gesellschaftlich, politisch interessant. Ja, waren viele Aspekte, die dann gepasst haben für mich.
Ja. Also einfach eine sehr, sehr vielfältige Stadt, da werden wir auf verschiedenste Facetten auch noch eingehen und diese Vielfalt deutet sich auch schon allein, finde ich, dadurch an, wir haben schon über die Altstadt kurz gesprochen, wir haben Klavierklänge gelauscht, aber es kann in Tiflis auch ganz anders zugehen, zum Beispiel so hier. Die Aufnahme hast du uns mitgebracht und ich vermute mal, die stammt aus einem Techno-Club.
Genau, richtig. Ja, also Tbilisi wird nicht umsonst in einem Atemzug mit Städten wie Berlin, Barcelona oder Lissabon genannt. Also man hat hier DJs aus aller Welt, die herkommen, um hier aufzulegen. Seit einigen Jahren ist Tbilisi auch eine Art Techno-Hochburg geworden. Also Techno-Kultur ist hier mittlerweile stark verankert in der Gesellschaft.
Habe ich oft schon von gehört. Also es scheint extrem zu sein. Also wer da Fan ist, ich glaube, es gibt wenig Destinationen, die besser geeignet sind als Tiflis.
Ja, ich habe vorher in Berlin gewohnt. Also da war es natürlich auch sehr stark ausgeprägt gewesen. Es war jetzt also für mich jetzt kein Kriterium, hier hinzuziehen. Aber am Ende ist natürlich dann doch schön, wenn gesellschaftlich, kulturell hier einfach was los ist. Mhm. Vor zwei Wochen zum Beispiel hat ein DJ aus Berlin um die Ecke gespielt in einer kleinen Tanzbar. Ja, war ein super netter Abend. Dann gibt's das legendäre Bassiani. Das ist ein Club, der oft mit dem Berghain verglichen wird in Berlin. Das auch zu Recht. Also die Soundanlage ist Wahnsinn. Das ist unter dem FC Dynamo Fußballstadion hier in der Stadt. Also der Hauptfloor ist letztendlich in dem ehemaligen Schwimmbecken für Athleten. Es lohnt sich an einem Freitags dorthin zu gehen, weil dann ist sowohl der Mainfloor als auch der Nebenfloor offen. Ich war bisher immer nur samstags da. Da ist der Hurum Room, heißt der, offen. Hurum ist so eine Art kriegerischer georgischer Tanz. Danach hat man dann auch den Dancefloor in Bassiani benannt. Auch eine kleine rebellische Aktion, weil es ist ein Safe Space für Leute aus der LGBTQ-Community und die orthodoxe Kirche hat in Georgien immer noch großes Sagen. Und wenn man dann einen alten traditionellen Tanz, den Begriff davon benutzt, um einen Safe Space für Schwule, Trans und anders denkende Menschen, als jetzt die orthodoxe Kirche das erwarten würde, kreiert, dann ist es auch ein politisches Statement. Und viele der Techno-Clubs sind einfach nicht nur da, um zu feiern, sondern sie sind auch dafür da, um Zeichen zu setzen Richtung Toleranz, Zeichen Richtung Weltoffenheit und auch den traditionellen Werten, die, wie sie die orthodoxe Kirche vertritt, hier etwas entgegenzusetzen.
Ja, ja. Wie ist das insgesamt in Tiflis? Als wie jung, als wie weit voran nimmst du diese Stadt wahr?
Ja, es hat so zwei Seiten. Es ist eine gespaltene Gesellschaft zwischen denjenigen, die sich die Sowjetunion zurückwünschen, als auch zwischen jungen Strömungen, die Richtung Europa wollen. Also das sieht man ganz stark. Ich merke es auch zum Beispiel an meinen Nachbarn, die direkt unter mir wohnen, mit denen ich neulich zum ersten Mal ganz ausführlich auch im Rahmen eines Filmprojektes gesprochen habe. Da hat man auf der einen Seite eine junge Europa zugewandte Familie mit einer 14-jährigen Tochter, die ihre Zukunft nicht in Georgien sieht und sich auf verschiedenste Studiengänge weltweit beworben hat und jetzt auch in New York angenommen worden ist an einer Uni. Ja, also diese westwärtsgewandte Ausrichtung hat. Und mein anderer Nachbar, der wohnt allein, ist in Pension und wünscht sich eigentlich die Zeiten von damals zurück, als Georgien noch Teil der Sowjetunion war. Also es ist super spannend zu sehen, vor allem weil dann auch die 14-jährige Nachbarin für mich übersetzt hatte, als ich dann bei dem konservativeren Herrn zu Hause war. Und ich habe diesen Generationskonflikt anhand dieser beiden so stark sehen können, weil die sich dann teilweise immer so an den Kopf gefasst haben, als sie die Meinung ihres Gegenübers nicht geteilt haben.
Ja.
Aber das Schöne war zu sehen, dass sie trotzdem noch sagen, okay, wir sind Nachbarn, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir reden trotzdem noch miteinander und es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Augen voneinander verschließen. Und das fand ich dann auch schön, dass sie trotz dieser anderen Wahrnehmungen, anderen Meinungen immer noch eine gewisse Offenheit füreinander haben.
Und ich finde gerade solche Unterschiede, klar, das kann dann auch hier und da vielleicht mal zu politischen Spannungen führen, aber als Besucher, Besucherin ist das ja auch wahnsinnig spannend, also in einem Land unterwegs zu sein, das zum einen geografisch zwischen den Welten liegt, zwischen Europa und Asien, aber ja auch im Hinblick auf ganz viele andere Facetten, naja, fast schon gegensätzlich anmutet. Also europäisch und orientalisch, alt und neu, lebendig und bröckelnd, da hast du auch schon ganz viele Begriffe gebracht. Schon allein, wenn du in dieses Stadtbild hineinguckst, von der James-Bond-Villa hin zu den bröckelnden Ziegelsteingemäuern der Altstadt, die du von deinem Fenster aus siehst. Was würdest du sagen, wie präsent sind diese Einflüsse der unterschiedlichen Welten, wenn man es pathetisch ausdrücken möchte, aber auch konkreter vielleicht der ehemaligen großen Reiche, die eine Rolle gespielt haben, also Persien, Osmanisches Reich, Sowjetunion hast du angesprochen. Kriegt man diese Einflüsse im Stadtbild, im Leben, im Denken der Menschen noch mit?
Auf jeden Fall, ja. Also da geht gerade ganz viel Türen bei mir auf, wenn du
das... Ja, war auch eine komplexe Frage, war viel jetzt gerade mitgeschwungen. Deswegen mal schauen, was du
ja,
draus machst.
Ja, also dieser Standort Georgien hat mich einfach schon immer fasziniert, weil, oder seitdem ich mich mit dem Land beschäftige, fasziniert, weil es einfach geografisch zwischen der Türkei, Iran, Russland, Aserbaidschan, Armenien liegt. Und das sind einfach schon mal Wahnsinnsländer mit unglaublich tiefen Kulturen, die alle ein bisschen was hier in Georgien liegen gelassen haben, weil alle sind mehr oder weniger mal durchgekommen. Das ist auch ein bisschen das Leid, das Georgien dadurch erfahren hat, dadurch, dass es so ein bisschen auf der Durchfahrtsstraße zwischen Kaspischen und Schwarzen Meer ist und immer wieder verschiedene Reiche, die Perser, die Mongolen hier durchgekommen sind und es viele Kriege gab. Auf der anderen Seite haben die Georgier das auch für sich zu nutzen gewusst, weil sie aus allen Kulturen das Beste herausgenommen haben, was sich dann zum Beispiel in der Kulinarik widerspiegelt, dass sie, ich fabuliere jetzt mal, die Teigtaschen der Mongolen als positiven Inspiration genutzt haben, um da was Neues draus zu entstehen zu lassen. Also diese Einflüsse sind sowohl kulinarisch als auch in der architektonischen Ästhetik zu sehen, wie zum Beispiel bei einem der Schwefelbäder, die es hier gibt. Da muss ich auch noch auf den Namen von Tbilisi zu sprechen kommen. Tbili heißt eigentlich warm und Tbilisi heißt sowas wie ein warmer Ort oder Stadt der Wärme. Das ist auch auf die Schwefelbäder hier zurückzuführen. Zum Beispiel das Orbeljani-Bad, das ist ein Bad mit ganz vielen Mosaiken. Das sieht aus wie, als würdest du vor einer iranischen Moschee stehen. Mhm. Also da ganz klar dieser persische Einfluss und kann ich auch jedem empfehlen, da mal reinzugehen. Das ist für Touristen offen, das wurde in 1890 gebaut, dieses wunderschöne, mit Mosaiken verzierte Schwefelbad, wo man dann reingeht und es riecht ein bisschen nach faulen Eiern. Jeder, der schon mal Schwefel gerochen hat, sei es auf dem Vulkan oder bei einem Schwefelbad, weiß das. Aber man gewöhnt sich da relativ schnell dran und setzt sich dann in das heiße Wasser rein für 10, 15 Minuten. Dann duscht man sich kalt ab, macht eine kleine Pause, setzt man sich wieder rein. Da kann man ruhig mal so eine Stunde brüten.
Brüten, sehr schön.
Das sind so kleine private Räume, anders als bei einer Sauna, wie wir es jetzt vielleicht kennen, die ist ja öffentlich, dass da alle möglichen Leute noch drin sind und man ist da zusammen, hat eine Art Gemeinschaft, aber in diesen Schwefelbädern ist man wirklich für sich in so einem privaten Abteil und hat da dann seine Schwefelbad, in das man sich reinsetzen kann. Auch interessantes Konzept, es gibt dann auch Räume für Gruppen mit 15 Leuten, wo man sich da reinsetzen kann, also Orbeljani Schwefelbad auf jeden Fall eine Empfehlung. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Es ging um verschiedenste Einflüsse, die man in der Stadt sehen kann.
Ja, aber die Schwefelquellen, also auf jeden Fall, die dürfen hier nicht zu kurz kommen. Habe ich ganz viel von gehört, von gelesen. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Ja, danke für die Erwähnung. Genau, ja, aber vielschichtige Vergangenheit, vielschichtige geografische Lage. Was kommt dir dazu noch in den Sinn?
Dass die Georgier es geschafft haben, obwohl hier so viele Einflüsse herrschen, sei es aus Russland jetzt vor allem in den letzten 100 Jahren, dass sie es geschafft haben, ihre Kultur zu bewahren. Und darauf sind sie auch wahnsinnig stolz. Es ist einfach eine Kultur, die auf keiner anderen aufbaut, sondern sie haben ein eigenes Alphabet, eine eigene Sprache, Buchstaben, die an eine Spaghetti-Würmchen-Schrift erinnern und die mit keinem anderen Alphabet zu vergleichen sind. Das ist auch eine wunderschöne Sprache. Und das macht die Georgier auch so stolz, weil sie es geschafft haben, trotz all der Einflüsse von außen, ihre Kultur zu bewahren.
Schön, ja. Und diese Kultur bis hin dann auch zur Mentalität der Menschen vor Ort, zu was für einem Gefühl führt das für dich, wenn du vor Ort unterwegs bist, zum Beispiel eben in der Hauptstadt in Tiflis? Also was herrscht in der Stadt für ein Vibe, wenn wir von den Menschen ausgehen? Ich habe jetzt verstanden, es ist sehr komplex, es ist sehr vielschichtig, ganz viele Einflüsse, trotzdem was Eigenes. Wozu führt das, wenn du unterwegs bist, mit den Leuten sprichst? Ist das eher total laid back? Ist das eher Hustle and Bustle, also ganz viel los, sehr energisch, sehr energiegeladen? Zu was für einer Energie, zu was für einem Mix zwischen, ich weiß nicht, Entspanntheit und vielleicht auch gemütlichem, naja, so Nachbarschaftsgetümmel, aber vielleicht dann auch so diesem modernen. Also wie ist das Gefühl in der Stadt, wenn du die Stadt selbst erkundest?
Es ist eine super elektrisierende Stadt. Also wie gerade schon erwähnt, am Wochenende haben die Clubs offen und es ist Party, es ist dann immer was los. Auch das Gefühl, was ich meistens habe, wenn ich in meiner Wohnung sitze, dass ich irgendwie Stimmen draußen höre, irgendwelche Proteste, irgendwelche Rufe und ich denke mal, ja, wow, hier ist eigentlich immer irgendwas los. Also seit knapp mittlerweile 4, 5 Monaten sind jeden Tag Proteste gegen die Regierung, weil letztes Jahr im Oktober haben Parlamentswahlen stattgefunden, die eigentlich weder frei noch fair abliefen, weil es einen massiven Wahlbetrug gab, und dazu sind die Leute dann auf die Straße gegangen, um gegen dieses Wahlergebnis zu protestieren, um es kurz zusammenzufassen. Mhm.
Ja, das ging ja durch die Medien. Da, ich glaube, da würde auch übrigens viele Leute interessieren, die hier zuhören und vielleicht auch gern endlich mal nach Georgien reisen würden, vielleicht sogar auch konkret nach Tiflis. Also diese Proteste hat man ja oft gesehen, wie gesagt. Wie schlagen die sich nieder? Muss man da Angst haben? Ist die ganze Stadt in Aufruhr? Ich weiß, dass du dir auch dokumentarisch als Filmemacher begleitet und dokumentiert hast. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick zu geben.
Ja, zu den Anfangszeiten, das war jetzt Dezember 2024, war eine Woche schon etwas Ausnahmezustand. Mhm. Meistens dann eben auf der Rustaveli, auf der Prachtstraße vor dem Parlament. Danach hat es sich ein bisschen, ich würde einfach mal sagen, eingependelt. Also es sind immer noch Proteste auf einer täglich stattfindenden Basis. Alle ein bis zwei Wochen sind die etwas größer, dass dann auch mal eine Straße gesperrt ist. Also die Prachtstraße ist dann zu, weil die Demonstranten da drauf sind. Aber es ist jetzt nicht gefährlich für einen. Also ich würde sagen, es ist kein Grund, deswegen nicht nach Georgien zu kommen. Ich persönlich, bin aber vielleicht nur ich, ich finde es ja gerade spannend zu sehen, wenn es aufgeladen ist politisch, um zu sehen, wie sind die verschiedenen Strömungen, was erzählen mir die Leute, da auch mal vors Parlament zu gehen abends, ab 20 Uhr sind meistens die Proteste, und einfach mal mit den Leuten zu sprechen. Aber klar, für die Menschen hier ist es eine Situation, die sehr viel mit ihrer eigenen Zukunft zusammenhängt, die verunsichert sind, weil alles autoritärer wird, weil sie sich nicht im Klaren sein können, ob ihre demokratische Stimme eigentlich noch was wert ist, wenn sie wählen gehen. Deswegen ist es eine schwierige Situation für die Menschen hier, weil mittlerweile Gesetze erlassen werden, die alles autoritärer machen. Das Agentengesetz, auch das sogenannte russische Gesetz genannt, verschlechtert die Situation für viele NGOs, weil sie sich komplett transparent machen.
Nicht Regierungsorganisationen, ja.
Genau. Sie müssen sich komplett transparent machen, sobald sie 20% ihrer Finanzmittel aus dem Ausland bekommen. Klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm und recht harmlos, dieses Gesetz, aber es wird vermutet, dass dieses Gesetz verwendet wird, um letztendlich oppositionelle mundtot zu machen und nicht Regierungsorganisationen, die ansatzweise kritisch gegen den Staat sind, eigentlich zu verbieten letztendlich. Hm. Also von daher gibt es viele Gründe für die proeuropäische Protestbewegung auf die Straße zu gehen. Ich finde es auch sehr beeindruckend, dass sie nicht müde werden, weil sie jetzt schon seit Monaten jeden Tag auf die Straße gehen.
Ja.
Aber mittlerweile ist es auf einem, ich würde sagen, für Außenstehende, für Touristen, alles auf einem nicht gefährlichen Niveau, sodass man da gut und gerne auch mal direkt zu den Protesten hingehen kann. Und wer da vielleicht etwas verunsicherter ist, der meidet einfach die Straße vor dem Parlament und kommt da damit auch nicht in Berührung. Aber es spiegelt für mich die Stimmung in dem Land sehr gut wider, weil es einfach diese Unzufriedenheit gegenüber der Regierung ausdrückt.
Mhm. Ja, wahnsinnig spannend und auch bemerkenswert, dass eben, genau wie du sagst, diese Energie nun schon über so viele Monate hinweg anhält. Also wer da sich zutraut, doch vielleicht mal einen Blick zu riskieren, definitiv ein wahnsinnig spannendes und wichtiges Thema. Und wenn nicht, dann kann man es leicht auch vermeiden, ja. Also es gibt einen starken Willen der Georgierinnen und Georgier, Durchhaltevermögen, aber es gibt auch ganz viel Herzenswärme und Entspanntheit. Und ich würde an dieser Stelle gerne nochmal einen O-Ton bringen, den Michele, unser erwähnter Kollege, uns mitgebracht hat, von seinem Guide David. Er ist mit einem Guide unterwegs und David wurde in Tiflis selbst geboren. Der ist aber zum Studium von Business Development and Finance nach Mailand gegangen vor ein paar Jahren. Als er dann aber fertig war mit dem Studium, hat er gemerkt, ja, so eine Bürokarriere ist eigentlich doch nicht das, worauf ich stehe. Hat sich dann entschieden, lieber als Guide zu arbeiten und ist aus Liebe zum Land wieder nach Georgien zurückgekehrt, arbeitet dort seither. Und unser Kollege Michele hat ihn gefragt, warum er denn nach seiner Zeit in Mailand zurückgekommen ist nach Georgien. Und David hat ihm so ein paar Gründe genannt und dieser hier war einer davon.
One is people, friendly, easygoing. When you come to Georgia, you feel the warmth and you feel human-to-human connection.
Wie ging dir das selbst denn, als du in Georgien angekommen bist und dich dann auch entschieden hast, tatsächlich dort bleiben zu wollen. Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, mit den Menschen dann schlussendlich in Kontakt zu kommen?
Man sagt ja, dass die Deutschen zum Beispiel immer so eine Kokosnuss sind, dass sie erst hart sind und dann weich werden im Kern. Mhm. Und ich glaube,
wobei der Kern der Kokosnuss gar nicht so weich ist, zumindest das Fruchtfleisch, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, und ich würde sagen, bei den Georgiern kommt man sehr schnell ins Gespräch und dann hast du aber erst einen härteren Kern, vielleicht mehr so wie so ein Pfirsich, dass es unglaublich einfach ist, erstmal mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dann aber schwieriger wird, wenn man sich dann wieder treffen möchte oder etwas konkreter werden möchte in, lass uns doch mal nächste Woche an dem Tag, zu der und der Uhrzeit irgendwie was zusammen machen. Dann wird es ein bisschen schwieriger, aber im Großen und Ganzen, wenn du jemanden triffst, erstmal jeder ist sehr, sehr herzlich übergestimmt, sehr, gibt dir gerne Auskunft über alles, was du wissen magst. Und ein super Beispiel für die Herzlichkeit der Menschen ist zum Beispiel meine Nachbarin, von der ich vorhin schon kurz geredet habe, dass sie mir Khachapuri geschenkt hat, als ich neu eingezogen bin. Die ist mit frisch gebackenen georgischem Brot vorbeigekommen und war total neugierig und offen, dass ich jetzt hier ihr neuer Nachbar bin. Mhm. Wenn ich irgendwie die Treppe hochlaufe, dann steckt sie ihren Kopf aus dem Fenster und wir haben ein kurzes Gespräch oder ich gehe rüber auf einen Kaffee und quatsch mit ihr. Also das ist genau die Art von Nachbarschaft, die ich mir vorstelle und nicht, obwohl wir auch in der Stadt wohnen, Tbilisi ist immerhin noch eine Millionenstadt, könnte es auch sein, dass es alles anonym ist und man guckt nicht nach links und rechts, sondern hat nur einen Tunnelblick. Aber ich finde diese Warmherzigkeit auch einfach gegenüber den Menschen, die mit mir Tür an Tür wohnen, hier etwas Wunderschönes.
Schön. Tür an Tür sind wir nochmal bei dir wieder in der Nachbarschaft angekommen. Und jetzt würde ich vorschlagen, jetzt zoomen wir da aber mal ein bisschen raus, weiten den Blick ein kleines bisschen. Wie würdest du denn die Natur rund um Tiflis beschreiben? Die Natur, das Umland, gibt es grundsätzlich Orte in der Nähe der Stadt, an die du gerne rausfährst, um auch mal diesem Stadttrubel zu entkommen? Du hattest ja schon diesen einen Berg angesprochen, wo die Gondeln hochfahren, wo es diesen alten sowjetischen Freizeitpark gibt. Was ist sonst so in der Nähe?
Also 3/4 Georgiens sind mit Bergen bedeckt. Also das ist eine unglaublich bergige Region und die meisten Menschen, es gibt 5 bis 6 Millionen Georgier, die leben an dem Flussufer an der Kura, die auch durch Tbilisi führt. Und wenn man raus möchte in die Berge, dann ist es auch gar nicht weit von Tiflis. Innerhalb von 2-3 Stunden ist man schon in dem schönsten Bergpanorama und es gibt 2 große Bergketten, das ist der große Kaukasus und der kleine Kaukasus. Und ein sehr beliebter Trip für ein Wochenende ist die Fahrt zur Dreifaltigkeitskirche in Stepansminder. Ich glaube, wenn man Georgien bei Google Bilder eingibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Dreifaltigkeitskirche da mit als erstes auftaucht. Das ist eine Kirche auf einem Berg, wunderschön gelegen, mit einem 5000 Meter hohen Berg, den Kazbek dahinter. Dort ist man 3 bis 4 Autostunden von Tbilisi aus und obwohl es mittlerweile vielleicht ja ein bisschen touristisch ist, ist es trotzdem immer noch wunderschön und auch die Locals besuchen diesen Ort sehr gern. Es gibt für alle, die es ein bisschen entspannter mögen beim Reisen, dort auch ein Hotel mit Sauna und Fitnessbereich, wo man dann auf diese Dreifaltigkeitskirche guckt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Ort zum Entspannen, zum in der Natur sein, auch zum Wandern, den man sehr schnell erreichen kann. Und auch jetzt gerade in den Wintermonaten, es ist sehr einfach, nach Gudauri zu reisen. Gudauri ist auch ein Ort in den Bergen, der sich wunderbar eignet zum Skifahren. Dort war ich 2-mal letzten Winter und es ist ein Traum. Du siehst halt in der Ferne schneebedeckte Gipfel. Du selbst bist auch auf 2500 Metern Höhe. Man kann dort paragliden, Winter wie Sommer. Und sehr, sehr schöner Ort, um der Stadt zu entfliehen. Aber auch Borjomi kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Ort im kleinen Kaukasus. Dort fährt man auch vielleicht nur 2-3 Stunden mit der Maschutka hin, also dem Minibus hier in Georgien. Es kostet auch alles wenige Euro. Also für unter 10 Euro kann man sich in den Minibus setzen für mehrere Stunden. Und das Schöne an Georgien ist, dadurch, dass es vielleicht so groß ist wie Bayern ungefähr, ist alles eigentlich nicht weit entfernt. Und in Borjomi gibt es auch einen Nationalpark, den Karagauli-Nationalpark. Und Der eignet sich auch sehr, sehr gut zum Wandern. Also Georgien ist wirklich ein Wanderland. Jeder, der zwischen, ich würde sagen, April, Mai bis September, Oktober kommt, der sollte auf jeden Fall wandern gehen. Aber es ist auch ein Land, was sich ganzjährig eignet, weil man im Winter, wie ich gerade schon erwähnt, auch gut Skifahren kann. Mhm. Und abgesehen von Bojomi fällt mir noch ein Sindagi. Sindagi ist eine super romantische Stadt im Osten Georgiens, auf einem Hügel gelegen. Deswegen nennt man Kachetien. Kachetien ist die Region, in der sich Sindagi befindet. Das nennt man auch die Toskana des Ostens, weil Sindagi wirklich wie so eine toskanische Stadt anmutet, aber es auch eine Gegend ist, die sehr bekannt ist für den Weinanbau. Also es gibt in ganz Georgien 500 Rebsorten, in Kachetien wirklich den Großteil davon. Und es gibt auch eine ganz besondere Art und Weise, wie der Wein hergestellt wird. Und das ist in so Tongefäßen. Queri heißen die. Und ich glaube, seit den 2010er Jahren ist diese Art, diese Methode, den Wein herzustellen, auch UNESCO-Weltkulturerbe. Dieser georgische Wein, man nennt ihn auch Amber Wine, weil der so durch diese Tonfässer eine orange Färbung bekommt, ist was ganz Besonderes, weil man diesen, eigentlich kenne ich nur den Unterschied zwischen zwischen Rot- und Weißwein, aber hier in Georgien gibt es auch orangenen Wein durch diese Tongefäße. Ja, das kann man in Sindagi und rund um Kachetien sehr gut erleben. Ich habe dazu noch eine kleine Geschichte dem Erlebnis auf einem Weingut. Und zwar habe ich letztes Jahr für Freunde einen Trip organisiert. Wir waren 15 Leute, ich war der Organisator und ich musste halt irgendwie schauen, okay, ich möchte alle auf ein Weingut bringen und hatte mir das so vorgestellt, dass man dann auf dieses Weingut kommt und dann kriegt man erstmal ein bisschen was kredenzt, vielleicht ein bisschen Käse, vielleicht verschiedene Weine aus verschiedenen Rebsorten und probiert sich dann so ein bisschen da durch und bekommt was über die Rebsorten erzählt, während man dort auf den zwischen Weinreben steht. Das habe ich mir alles ganz wunderbar vorgestellt. So war es nicht ganz. Wir haben dann einmal in die Hand gedrückt bekommen und durften dann erstmal so eine Stunde arbeiten und die Weinreben kürzen und in die Eimer packen und dann selbst den Wein machen, was sich nicht alle so vorgestellt haben, weil es dann am Ende doch alles sehr schweißtreibend war. Und
ich meine, an sich ja ein toller Einblick und mal Hand anlegen, um herauszufinden, wie es nun so gemacht wird, was da alles so dahinter steckt. Wahnsinnig spannende Erfahrung.
Ja.
Wenn man nun mit was ganz anderem rechnet, braucht man vielleicht einen Moment, um umzudenken. Wollen wir es mal so formulieren.
Es kommt auf die Erwartungshaltung drauf an, glaube ich. Also im Nachhinein ist es eine super lustige Geschichte jetzt bei uns im Freundeskreis, die wir uns alle gerne erzählen. Währenddessen, wir mussten dann wirklich nach 2 Stunden mal fragen, ob wir denn auch mal Wein probieren dürfen. Und dann waren auch nicht genug Gläser für alle. Wir mussten dann so mit 15 Leuten so 2 Gläser teilen und dann wurde mal so halbherzig was eingeschenkt. Also es war lustig. Es gab dann noch eine Supra, so nennt sich das Abendessen in Georgien. Also wir haben dann Schaschlik gegrillt. Eigentlich unser Busfahrer hat dann den Grillmeister spielen müssen. Es war alles sehr, sehr rustikal, aber auch super unterhaltsam und lustig.
Ja.
Das Schöne bei einer Supra ist auch, dass es ist nicht so wie in Deutschland, dass jeder sein eigenes Hauptgericht bekommt, sein eigenes Essen hat, sondern es ist eine lange Tafel aufgebaut, auf der ganz viele kleine Gerichte sind, vom Khachapuri bis Khinkali. Also von den georgischen Brot bis zu den Teigtaschen, alles aufgetischt und alle teilen miteinander. Und das macht auch Georgien zu sowas Geselligen. Also wer in Georgien isst, der isst immer gesellig und es wird immer geteilt und ständig werden irgendwie Teller von links nach rechts gereicht. Und so wie man sich auch ein Mahl auf so einer Langtafel eigentlich vorstellt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Es ging eigentlich um Orte.
Es ging um Orte, aber ich finde super, dass du so abgeschwiffen bist, denn da waren jetzt nicht nur Geschichten und Appetitanreger dabei, sondern auch schon ganz viele ganz konkrete Tipps und Tricks, wo man dann so hinreisen könnte von Tiflis aus. Deswegen würde ich vorschlagen, auch wenn wir da jetzt schon ganz viel zu hatten, wir wechseln jetzt mal ganz offiziell in genau diesen Gesprächsteil, nämlich in die Tipps und Tricks für Reisende, die vielleicht selbst mal nach Georgien aufbrechen wollen. Du hast ja gerade schon vom Wein gesprochen, habe ich auch gelesen. Georgien, auch ein großes Weinland, gibt es ganz, ganz tolle Weinberge. Ja, man kann offenbar auch selbst Hand anlegen, aber auch das habe ich gehört, zum Beispiel von unserem Kollegen Michele. Es gibt auch ganz normale, naja, genussvolle Weinerfahrungen, Weinverkostungen und das, was man sich da so vorstellt, irgendwo im Weinkeller sitzend. Ich glaube, hier haben wir sogar so ein bisschen Atmo. Können wir mal einen Hintergrund legen? So ein Weinkeller mit leckerer Weinverkostung. Und Michele hat sich dazu auch mit einer Dame unterhalten namens Marina. Das ist eine Guidin in einem Geschichtsmuseum. Die hat viel über Geschichte erzählt, aber die hat auch viel offenbar über leckeres Essen und gute Weine erzählt. Hören wir mal ganz kurz rein.
Sunny Georgia, because they call our as Sunny Georgia, and people who always like guests and always have special table for them and good wine. This is Georgia. Good food and good wine.
Ja, sind wir genau bei den Themen, die du gerade schon angerissen hast. Gutes Essen, gute Weine. Und du hast gerade schon von georgischem Brot gesprochen und Teigtaschen. Deswegen die Frage, was wäre denn so dein Tipp, was man in Georgien unbedingt mal kulinarisch probieren sollte? Wenn du einen Besucher hättest, eine Besucherin, wohin würdest du gehen und was würdest du kredenzen?
Ich kann es ganz konkret machen an meinen Lieblingsrestaurants. Also das sind zwei Stück, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Das ist eines, Sofia Melnikova. Das ist, liegt in einem kleinen Hinterhof, ein bisschen versteckt. Es gibt einen Außenbereich mit Weinreben, die genau über dir wachsen. Also du sitzt am Tisch und bist umgeben von Weinreben auf einem stillen Hinterhof, wo auch die Katzen dann sich um deine Beine schlängeln, ab und zu auch mal auf den Tisch springen. Und dort auf jeden Fall den Rote-Bete-Salat probieren. Das ist mein Lieblingssalat in dem Restaurant. Und überbackene Pelmeni, mit Käse überbackene Pelmeni, also die russischen Teigtaschen. Die georgische Version, die heißen dann Kinkali, die sind auch sehr, sehr gut in den Restaurants. Und ja, es ist auch ein bisschen, so mein Freundeskreis ist jetzt natürlich überschaubar, so seit den 1,5 Jahren, die ich hier wohne, aber dort trifft man dann immer mal wieder ein bekanntes Gesicht auch. Also es ist auch so Dreh- und Angelpunkt von vielen Leuten. Sie verstehen sich auch als Supporter der Protestbewegung, also in Winterzeiten, als die Leute draußen waren, demonstriert haben, haben sie Tee angeboten, kostenlos für die Demonstrierenden. Und ja, es ist also auch ein Restaurant mit politischer Haltung. Und das Zweite, was ich empfehlen kann, das heißt Rachis Ubani. Und das liegt am Ende einer Serpentinstraße, bisschen außerhalb von Tbilisi, aber mit dem Taxi auch nicht länger als eine halbe Stunde von den meisten Orten der Stadt aus. Und es hat eine wunderschöne Holzterrasse mit spektakulärem Blick auf die Stadt. Also man sieht die ganze Stadt von dort oben aus. Dort auf jeden Fall die Badriani probieren. Das sind mit Walnüssen gefüllte Auberginen. Das Einzige, was mir dort fehlt, ist, dass sie keine Kinkalis haben.
Aber die gibt's dann eben wieder andernorts, ja.
Das ist mein absolutes All-Time-Favorite georgisches Lieblingsgericht, ja. Die man ab und zu, wenn man fragt, auch in Restaurants selbst machen kann. Mir ist es mal passiert, dass ich gefragt worden bin, ob ich die selbst zusammenbauen möchte. Und dann kam dann ein Teller mit diesem Teig und dann konnte man die Füllung selbst ummanteln mit diesem Teig und diese Teigtaschen selbst bauen. Und dann wurden sie in Kochtopf gemacht und dann ein paar Minuten später hatte man das Essen auf dem Tisch und es hat noch besser geschmeckt, weil man wusste, okay, ich habe es irgendwie auch mit meinen eigenen Händen gemacht und durfte dran mitwirken.
Also anders als auf dem Weinberg, in diesem Fall warst du dann gerne auch mit beim Erstellen des Nahrungsmittels dabei.
In dem Fall mit weniger schweißtreibender Arbeit verbunden.
Ja.
Und ja, ich kann einfach empfehlen, mal mit offenen Augen, vor allem mit offener Nase, durch die Straßen zu laufen, weil man hat überall diese kleinen Bäckereien. Manchmal sind die auf Kniehöhe, also es ist zum Beispiel gegenüber von meiner Wohnung ist ein Fenster, das ist wirklich so, also du machst das Fenster auf und das ist so auf Bordsteinhöhe. Und aus diesem Fenster hinaus, aus einem Kellerraum, werden dann frische Brote verkauft. Und das riecht schon im Umkreis von 10, 15 Metern vor diesem Fenster, riecht es schon nach duftendem Puri, nach duftendem Brot. Also diese kleinen süßen Bäckereien hier, da auf jeden Fall mein Auge für offen halten und dann sich dann einfach mal so ein Brot unter den Arm klemmen und da wie in Paris mit so einem Baguette, einfach durch die Straßen laufen. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja.
Und was man auch überall sieht, sind so Würste. Man weiß nicht, was es ist. Man denkt, es ist eine Wurst, es ist eine Kerze.
Okay, klingt das erstmal verheißungsvoll.
Ist es was zu essen oder muss man was anzünden? Rucella heißen die, das ist eine Süßigkeit mit Walnüssen, die man auf ein Seil aufreiht, wenn man sie herstellt. Und dann nimmt man diese Walnüsse auf einem Seil aufgereiht und tunkt sie dann in flüssigen Traubensaft. Und dann hackt man die auf und lässt sie trocknen. Das ist sowas wie der Powerriegel der Georgier. das Ding hält sich ein Jahr lang und wurde, ich weiß nicht, wie alt das ist, aber es wurde schon vor, wahrscheinlich schon vor Hunderten von Jahren hergestellt, weil es eigentlich ist es für die Krieger gedacht, die sich das dann so als georgischen Snickers Powerriegel so nebenher als Energiebooster einverleiben können. Und mittlerweile ist es aber auch so der Dauerbrenner als Geschenk, das man mitbringt aus Georgien oder etwas, was ja, was man überall am Straßenrand sieht, was verkauft wird. Genau, das waren jetzt so meine zwei großen Restaurant-Tipps plus Dinge, die man mal ausprobieren sollte.
Ja, wahnsinnig lecker. Klingt sehr, sehr vielfältig, die Küche. Also du hast ja beschrieben, ganz grundsätzlich die Nahrungsmittel, die Snacks, auf die du stehst, also King Kali zum Beispiel, die gegrillten Auberginen hast du angesprochen und dann noch Restaurant-Tipps mit obendrein. Wunderbar. Und in Bezug auf Tipps und Empfehlungen hat auch unser Kollege Michele seinen Guide David befragt. Jetzt nicht konkret zu Restaurants, sondern eher weitergefasst, was das Land und eine eventuelle Reise durchs Land anbetrifft. Und da hören wir auch mal kurz rein, was David so zu empfehlen hatte, nämlich eine ganze Reihe von Tipps und Tricks. Das heißt also, wer konkret einen Trip plant, schreibt vielleicht sogar am besten mal mit. Wir lauschen mal.
If you're planning to come to Georgia and planning your trip, I would say try to do the round trip. Start with Tbilisi, go to the mountains of the Southern Caucasus, see Varzia Monastery Complex that is carved in the rock, go to Plitvice, ancient rock city, hit the old capital, Kutaisi, go to Svaneti, that's northern Caucasus, northwestern part of the Caucasus, beautiful mountain area with beautiful towers, unique language spoken in the area, highest mountains in the Georgia. Excellent hiking place. It's wonderful. It's absolutely easy to travel on your own in Georgia. All you have to do is rent a car. There are rental services everywhere. So you rent a car, turn on the Google Maps, and you just follow the route. The cell phone coverage is very good over the entire country. Go Southern Caucasus, Northern Caucasus, go to Kazbegi. Kazbegi is beautiful, amazing. The road is very, very scenic. Go to eastern part of Georgia, to Kakheti region. Enjoy some wine there, but don't drink and drive. Again, go back to Tbilisi. You can go to the Black Sea area as well. Hit the Batumi if you want to have more party, casinos, restaurants, clubs.
Ja, das war so einiges. Irgendwas, was du besonders unterstreichen würdest oder wo du eventuell noch was hinzufügen möchtest?
Ja, er spricht ja vom Roundtrip und der Ausgangspunkt für jede Reise nach Georgien ist in den meisten Fällen Tbilisi. Und er hat auch gerade schon erwähnt, you go back to Tbilisi. Also es ist weniger ein Roundtrip, sondern mehr so ein sternförmiger Trip. Mhm. Also man startet hier in der Hauptstadt, macht einen Trip, entweder in Süden oder Osten und kommt dann meistens eigentlich zwangsläufig wieder zurück nach Tbilisi, fährt dann wieder in den Norden, fährt dann zurück nach Tbilisi, fährt dann in den Westen. Also immer wieder kommt man eigentlich nach Tbilisi, sehr häufig. Genau, die Weingegend, Kachetien hatte ich erwähnt. Kazbegi ist diese Dreifaltigkeitskirche, die ich erwähnt habe. Zwei Juwelen Georgiens, die er angesprochen hat, die ich noch nicht erwähnt hatte, sind auf der einen Seite Svanetien und Tuschetien. Svanetien ist, ich habe es mir noch aufbewahrt, dorthin zu reisen. Ja. Weil wenn ich es mache, dann möchte ich es richtig machen und mindestens eine Woche Zeit haben. Deswegen war ich bisher noch nicht dort. Es wird aber dieses Jahr im Sommer dann zum ersten Mal dorthin gehen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, diesen Teil Georgiens kennenzulernen, weil es mit einer der spektakulärsten Gegenden ist. Also spektakulär, weil du hast dort die meisten 5000ern, den großen Kaukasus und Orte wie Uşkuli, die man auch Top of Europe nennt, weil sie so abgelegen sind. Uşkuli ist der höchstgelegenste Ort in Europa, der dauerhaft bewohnt ist. Also es gibt dort nur wenige 100 Einwohner, die im Winter komplett abgeschieden sind von der Außenwelt und nur mit Helikopter erreichbar sind. Und im Sommer gibt es dann die Passstraße. Und wenn der Schnee geschmolzen ist, dann kann man dorthin und den Ort erreichen. Also extrem wilde, spannende Gegend. Noch abgelegener und wilder ist Tuschetien, weil es einfach ein bisschen weniger touristisch ist als Svanetien. Hört sich zwar sehr ähnlich an, aber es sind unterschiedliche Regionen. Trotzdem beide im Norden, also beide an der russischen Grenze und im großen Kaukasus gelegen. Und wer spektakulär und abenteuerlich nach Svanetien reisen möchte, den kann ich empfehlen, mal auf die Seite Vanilla Sky zu schauen. Dort gibt es eine kleine Propellermaschine, die so, ich glaube, ein, zweimal oder sogar täglich, das müsste man mal nachschauen. Aber sie recht regelmäßig fliegt diese kleine Propellermaschine von Tbilisi aus über die Berge an den 5000ern vorbei nach Mestia.
Mhm.
Und das muss ein sehr spektakulärer Flug sein, den man machen kann, um den Ort zu erreichen. Wer ein bisschen klimafreundlicher anreisen möchte, der kann auch die Bahn nehmen. Das habe ich bisher noch nicht selbst gemacht, genauso wie den Flug. Das ist alles gerade eher aus zweiter Hand, aber muss, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr schön sein, mit dem Zug anzureisen in Tbilisi, sich in den Zug zu setzen, dann zur nächstgelegenen Station und den Rest dann mit Taxis oder Bussen zurückzulegen. Der Guide gerade hatte auch empfohlen, sich ein Auto zu mieten. Da muss man vorgewarnt sein, dass die Fahrweise der Georgier doch etwas speziell ist, muss man so zu sagen. Also ich hatte schon sehr viele Momente auf der Straße, wo ich dachte, okay, ich hoffe, da kommen wir gut durch. Also ja. Ich empfinde es ein bisschen entspannter, wenn man einen Fahrer hat, weil Taxis wirklich kaum was kosten. Also vor allem auch, wenn man sich in Tbilisi von A nach B bewegt, kostet eine Taxifahrt, die vielleicht 10, 15 Minuten lang ist, nie mehr als 5 Euro. Hm. Also dachte man so als Richtwert. So ähnlich verhält es sich dann auch mit Long Distance, also mit längeren Taxifahrten zu Orten. Mit einer Gruppe kann man sich sehr gut auch eine Maschutka komplett mieten. Das hatten wir gemacht, als wir mit 15 Leuten gereist sind, hatten wir unseren eigenen Minibus, mit dem wir dann von A nach B gefahren sind. Und ansonsten gibt es dann immer zentrale Busstationen, wo man hingehen kann und eine Maschutka wirklich für sehr wenig Geld an den nächsten Ort nehmen kann. Also das ist auch eine sehr entspannte Art zu reisen und für jeden Backpacker, für jeden, der so ein bisschen auch mit den Leuten ins Gespräch kommen möchte, während er reist, weil es ist super interessant zu sehen und zu hören, wer so mit einreist. Also die andere Reisende, aus welchen Ländern sie kommen. Also es sind häufig Iraner, die man hier trifft, aber auch viele Israelis, viele Leute aus Russland, viele aus der Türkei, weil es natürlich sehr, sehr nah ist für diese Länder, für diese Menschen aus diesen Ländern nach Georgien zu reisen. Ja, das bestimmt auch irgendwie so ein bisschen die Farbe an Menschen, die man so trifft. Also ich habe mich jetzt im Skilift mit 4 Russen unterhalten, die mit mir in derselben Gondel waren für die ganze Fahrt, fast 10 Minuten, mit denen ich wahrscheinlich sonst auch irgendwie nicht ins Gespräch gekommen wäre, die super herzlich waren und es war einfach ein schöner Austausch. So ein bisschen eine Art des Reisens zu wählen, die einen auch offen macht für das, was links und rechts passiert, finde ich persönlich immer sehr schön und da bieten sich Maschutkas eben sehr gut an gegenüber einem eigenen Mietwagen, weil im Mietwagen ist natürlich immer so ein bisschen abgekopselt von der Außenwelt,
ja,
man ist in seinem eigenen Auto unterwegs und trifft da weniger auf Menschen, deswegen genau, Minibusse finde ich the way to go.
The way to go. Schön. Ich glaube, damit fühle ich mich relativ gut vorbereitet für einen eventuellen Trip nach Georgien. Ich denke und hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern wird es genauso gehen und möchte deswegen dir ganz, ganz herzlich danken. Danke für dieses Gespräch. Runde 2 immerhin schon.
Sehr gerne, Erik. Und dann bis zur Runde 3 hoffentlich irgendwann.
Das würde mich sehr freuen. Ganz lieben Dank dir und weiterhin eine gute Zeit dir in Georgien. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, Erik.
Das war mein Gespräch mit Samuel Hede und wenn ihr jetzt auf dieser Grundlage Lust bekommen haben solltet, selbst einmal nach Georgien aufzubrechen, dann habe ich gute Nachrichten für euch, denn Edelweiss fliegt euch außer im Februar das ganze Jahr über direkt nach Tbilisi bzw. Tiflis. Und falls ihr zum Skifahren oder zum Meer aufbrechen wollt, das bietet sich ja beides an, denkt dran, bei Edelweiss fliegt euer Sportgepäck umsonst mit. Alle Infos findet ihr wie immer auf der Edelweiss-Website. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast unbedingt, empfehlt ihn weiter und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann nehmen wir euch wieder mit auf eine Reise an einen ganz besonderen Ort. Bis dahin, macht es gut. Ciao.